Heute mit der Sendung Demokratie auf Chinesisch, Taiwan vor dem Machtwechsel. Was auf dem Festland undenkbar ist, vollzieht sich am 20. Mai in Taiwan. Die Machtübergabe an die bisherige Oppositionsführerin Tsai Ing-wen nach einer demokratischen Wahl. In die erste Präsidentin des Landes werden große Hoffnungen projiziert. Wirtschaftliche Erholung und Distanz zur Volksrepublik China. Vor allem die jungen Menschen pochen auf Eigenständigkeit. Aber ein unabhängiges Taiwan wird China niemals akzeptieren. Die Machthaber in Peking pochen auf ihren Ein-China-Kurs und werden dabei von allen großen Staaten unterstützt, auch von Deutschland. Eine Zwickmühle für die neue Regierung in Taipeh, wie André Zantoff berichtet.
Alle Freunde, alle Fernsehzuschauer, alle Live-Zuschauer im Netz, alle taiwanesischen Bürger, ich grüße Sie. Guten Abend.
Tsai Ing-wen winkt fast schüchtern den zehntausenden Menschen auf den Straßen in Taipeh zu. Die kleine zierliche Frau weiß seit wenigen Minuten, dass sie die erste Präsidentin ihres Landes wird. Die Hochrechnungen zeigen einen deutlichen Sieg. Ein Meer aus weißen Fahnen erhebt sich. Es ist der 16. Januar dieses Jahres, der Tag, als die oppositionelle DPP in Taiwan erstmals Präsidentenamt und Parlament gleichzeitig erobert. Und die Vorsitzende Tsai Ing-wen zeigt sich so emotional wie nie. Sonst wirkt die 59-jährige Juristin eher kühl. Als politisches Vorbild nennt sie Angela Merkel. Beide würden nicht mit Charisma in der Menge überzeugen, so Tsai, sondern mit Entschlossenheit und klugem Denken.
Wir haben als Partei für Taiwan eine wichtige Aufgabe erledigt. Ich weiß, dass meine Aufgabe sehr schwer sein wird. Ich danke Ihnen, dass Sie die DPP unterstützt haben.
Am 20. Mai wird Tsai Ing-wen als Präsidentin Taiwans vereidigt. Vor ihr liegt eine große Herausforderung. Sie wird das Staatsoberhaupt einer Insel, so groß wie Baden-Württemberg, die als wichtigsten Handelspartner und Gegenspieler das bevölkerungsreichste Land der Erde hat, die Volksrepublik China. Deren kommunistische Partei ließ keinen Zweifel, was sie von der neuen Führung auf der Nachbarinsel hält. Noch am Wahlabend ließ sie den Namen der künftigen Präsidentin in den chinesischen Mikroblogging-Diensten wie Sina Weibo sperren. Die Nutzer sollten sich nicht austauschen über den Machtwechsel 180 Kilometer vor dem Festland. Eine Zensurmaßnahme, die es in Taiwan längst nicht mehr gibt.
Regelmäßig protestieren die Inselbewohner gegen Missstände und Missmanagement ihrer Politiker, wie bei der jährlichen Arbeiterdemonstration. Gewerkschaftsvertreter aus dem ganzen Land verwandeln die breite Straße vor dem Außenministerium in Taipeh in ein buntes Fahnenmeer. Knallgelb, rot, blau, grün. Ob Schauspieler oder Fabrikarbeiter, alle kämpfen für ihre Rechte. Auch die Sozialdemokraten halten ihre Fahne hoch. Zusammen mit den Grünen bilden sie in Taiwan ein kleines Wahlbündnis, das regelmäßig an der 5%-Hürde scheitert. Ihr Hauptgegner ist die scheidende Regierung der Kuomintang.
Wir sind hier, weil die Regierung unsere Lage nicht versteht. Sie soll eigentlich unsere Probleme lösen, das tut sie aber nicht. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist vor allem für die jungen Menschen in Taiwan schlecht. Die Arbeitszeit ist viel zu lang, das Gehalt sehr niedrig. Die Regierung soll wissen, dass wir die Gesetze für falsch halten. Wir hoffen, dass die Politik unseres Landes linker wird und nicht länger von den Konservativen geprägt wird.
Mit den Konservativen ist die Kuomintang gemeint. Sie hat Taiwan jahrzehntelang autoritär regiert. Bis heute zählt sie zu den reichsten Parteien der Welt. Aber nach Protesten in den 90er Jahren musste die Führung Reformen einleiten. Nun, 20 Jahre später, verliert die Kuomintang erstmals die Mehrheit im Parlament und zum zweiten Mal das Präsidentenamt. ein Albtraum für die Partei, die noch vor 80 Jahren das gesamte Festland China regiert hat, bis zum Bürgerkrieg mit den Kommunisten. Mittendrin die Familie von Lu Yali.
Die Lage war damals nicht schlecht. Einige haben geglaubt, dass die Kuomintang den Bürgerkrieg gewinnen würde, aber viele unterschätzten die Kommunisten.
Der chinesische Bürgerkrieg dauerte mehr als 20 Jahre, bis 1949. Nach Millionen Toten zogen sich die Nationalisten der Kuomintang-Regierung nach Taiwan zurück. Die Insel gehörte seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr zu Japan, sondern zu China. Den Namen Republik China behielt die Kuomintang bei, um ihren Anspruch auf das Festland zu dokumentieren. Ihre Anhänger siedelten vor allem im Nordwesten Taiwans, was noch heute Auswirkungen auf die Wahlergebnisse hat. Der Nordwesten wählt blau, also Kuomintang, der Osten und Süden mehrheitlich grün, die Farbe der oppositionellen DPP. Die gründete sich in den 80ern als demokratische Gegenbewegung zur alleinherrschenden Kuomintang und hat bei dieser Wahl vor allem die Stimmen der unter 40-Jährigen geholt. Viele Ältere blieben bei der Kuomintang. Zu ihrer Klientel zählen die Familien der rund 2 Millionen Zivilisten, die während des Bürgerkrieges auf die Insel flüchteten. Die Kommunistische Partei Chinas sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an und nicht als souveränen Staat. Pekings Sichtweise haben alle Industriestaaten übernommen, genauso wie die Vereinten Nationen und die Europäische Union. Sie alle befürworten die sogenannte Ein-China-Politik. Nur 22 kleine Länder sind ausgeschert und erkennen Taiwan an, darunter viele in Mittelamerika wie Panama, Haiti und Honduras, und nur ein Staat in Europa, der Vatikan. Diese diplomatische Randstellung engt den Spielraum der taiwanischen Regierung stark ein. Handelsverträge und Freihandelsabkommen mit den USA und der Europäischen Union kommen wegen des Vetos aus China nicht zustande. Niemand will es sich mit dem Milliardenvolk verscherzen. Also wie sich aus der Isolation befreien?
Welcome to the headquarters of DPP, Democratic Progressive Party.
James Wang empfängt in einem schmucklosen Raum, der mehr an ein Nachsitzzimmer in der Schule erinnert, als an die Zentrale der künftigen Regierungspartei. Für die Democratic Progressive Party, kurz DPP, war James Wang 2 Jahre taiwanischer Außenminister, von 2000 bis 2008, als die DPP erstmals den Präsidenten stellte. Damals knüpfte die Partei Beziehungen zu Inselstaaten wie Kiribati, Nauru und St. Lucia. Kein großer Erfolg für Taiwan. Auch heute spricht der Außenpolitiker lieber über innenpolitische Themen.
According to a poll conducted by my party, among the issues that people concerned.
Bei einer Umfrage meiner Partei zu den wichtigsten Themen für die Wähler kam überraschenderweise heraus, Nummer 1, die Lebensmittelsicherheit, weil wir in den letzten 3 Jahren einige Lebensmittelskandale in Taiwan hatten. Nummer 2, die hohen Staatsschulden, ähnlich wie in den EU-Ländern. Vor allem die junge Generation ist besorgt, weil sie sich fragt, wie sie das künftig bezahlen soll. Und Nummer 3, die Reallöhne, die stagnieren seit 18 Jahren. Das beunruhigt viele, weil die Preise von Immobilien in den Städten extrem gestiegen sind. Junge Leute können inzwischen mit ihren Gehältern eine Wohnung in ihrem ganzen Leben nicht mehr abbezahlen.
Probably not in their lifetime.
Und so wandern viele junge Talente ab. Nach Singapur oder Hongkong, erzählt James Huang. Taiwans Wirtschaft ist alarmt. Sie wächst in diesem Jahr voraussichtlich nicht mal um 1%. Früher waren es 7 bis 8, als Taiwan den Weltmarkt mit eigenen Elektronikprodukten eroberte. Mit Marken wie HTC, Asus, Acer und dem Apple-Hersteller Foxconn. Produziert wird noch immer von billigen Arbeitskräften auf dem chinesischen Festland. Aber dort steigen inzwischen die Löhne. Und China ist zum großen Konkurrenten auf dem Elektronikmarkt geworden. Taiwan braucht ein neues Wirtschaftsmodell. Was kann das sein? Der DPP-Politiker skizziert 5 Projekte der künftigen Regierung.
The first one is green energy.
Als erstes wollen wir erneuerbare Energien fördern im Süden. Als zweites soll neben dem Flughafen das Silicon Valley Asiens entstehen mit vielen Software-Startups. Außerdem wollen wir in eigene Militärtechnik investieren, damit wir nicht so abhängig sind von den USA. Hier sollen 3 Zentren entstehen. Für Cybersicherheit, Luftfahrt und Schiffbau. Punkt 4 ist ein Forschungspark für die Biochemieindustrie. Und Punkt 5 ist die Feinwerk- und Mikrotechnik. Dabei orientieren wir uns vor allem an Deutschland.
Große Ziele. Aber ob sich die 23 Millionen Taiwaner damit auf dem Weltmarkt profilieren können? Der Außenpolitiker bleibt vorsichtig. Ganz klar ist James Wang dagegen beim Umgang seiner Partei mit dem großen Nachbarn auf der anderen Seite der 180 Kilometer breiten Taiwanstraße. Der Status quo gegenüber China soll erhalten bleiben.
Laut unseren Umfragen wollen 70% den gegenwärtigen Status beibehalten. Tsai Ing-wen liegt also mit ihrer Politik genau auf Linie der Mehrheit. Zwar spricht auch die KMT vom Status quo, aber für Tsai Ing-wen bedeutet das friedliche und stabile Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße, um die demokratische und freie Lebensweise in Taiwan zu erhalten.
Freiheit und Demokratie könnten durch zu große Nähe zu China verloren gehen, befürchtet James Wang. Eine Angst, die der politische Gegner von der Kuomintang nicht teilt. Für ihn bleibt China der mit großem Abstand wichtigste Partner, nicht nur in Handelsfragen. Deshalb gehe es den Taiwanern besser, wenn die Zusammenarbeit vertieft werde, schlussfolgert Eric Wang von der scheidenden Kuomintang, dort zuständig für internationale Angelegenheiten.
In Taiwan, Cross-Strait is a very big issue.
Für Taiwan sind die Beziehungen zu China sehr wichtig. Die Mehrheit der Wähler legt vor allem Wert auf eine stabile Wirtschaft. Und weil Taiwans Wirtschaft eng mit China verknüpft ist, braucht es Stabilität in unseren Beziehungen. Und das können wir bieten.
Die Kuomintang spricht von Status quo, genauso wie die künftige Regierungspartei DPP. Der Unterschied liegt in der Interpretation.
Was ist der Status quo? Our definition is what we have been doing.
Für uns bedeutet der Status quo mit China genau das, was wir in den letzten 8 Jahren in Regierungsverantwortung getan haben: unsere wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen weiter ausbauen. Das ist alles möglich durch den Konsens von 1992. Nur dadurch konnte auch das historische Treffen zwischen den Führern auf beiden Seiten der Taiwanstraße stattfinden.
Erstmals haben sich die Staatsoberhäupter der Republik China, also Taiwan, und der Volksrepublik China im November vergangenen Jahres in Singapur getroffen. Grundlage dieser symbolischen Annäherung ist der Konsens zwischen den beiden Parteien von 1992. Damals hatten sich die Kuomintang und die Kommunistische Partei geeinigt, dass es nur ein China gibt, aber beide diesen Anspruch für sich erheben dürfen. So konnten die beiden Chinas ihr Selbstbild bewahren und die Kooperation mit dem Gegner dennoch vorantreiben. Das bedeutet für die Menschen, dass es seit 2009 täglich Direktflüge zwischen China und Taiwan gibt. Touristengruppen vom Festland machen regen Gebrauch von den neuen Freiheiten und strömen zahlreich auf die Insel.
Eindrucksvoll zu beobachten ist die touristische Annäherung beider chinesischer Volksgruppen im Nationalen Palastmuseum von Taipeh. Hier lagert die weltweit größte Sammlung chinesischer Kunstschätze aus 10.000 Jahren. Auf abenteuerlichen Wegen, während des Bürgerkrieges vor den Kommunisten in Sicherheit gebracht und auf die Insel geschifft, erfreuen sich nun auch die Festlandchinesen an ihrer Geschichte.
Most of the time, yes, we can, because we talk with a different accent.
Wir erkennen die Festlandchinesen sofort, weil sie einen anderen Akzent sprechen. Und sie kommen in Gruppen. Die Taiwaner sind nur mit der Familie da.
Margaret arbeitet im Nationalen Palastmuseum. Sie gibt Führungen und hat den Wandel in den vergangenen 6 Jahren miterlebt. Die Zahl der Museumsbesucher hat sich auf 5,5 Millionen fast verdoppelt. Immer mehr Festlandtouristen schauen sich Kunst und Demokratie an. Das führt auch zu Beschwerden. Die Festländer haben kein gutes Image in Taiwan. Sie sind laut, wirken oft unhöflich in den Museumsgängen. Touristenführerin Margaret meint diplomatisch:
Einige beschweren sich, dass sie zu viel Lärm machen, aber sie sind halt in Gruppen unterwegs und sprechen deshalb lauter. Es gibt auch Chinesen, die sehr privat sein wollen. Ich will also kein allgemeines Urteil fällen.
Die neuen touristischen Möglichkeiten sind Teil der insgesamt 22 Abkommen, die die Kuomintang mit der Führung in Peking in ihrer Amtszeit geschlossen hat. Um einen Vertrag gab es allerdings heftigen Streit in Taiwan, beim Dienstleistungsabkommen.
Filling the streets of the Taiwanese capital Taipei, these people are angry about a plan to bring the economy closer to China's.
Im Frühjahr 2014 demonstrierten etwa 500.000 Menschen gegen den Handelsvertrag mit China. Der erlaubt es Dienstleistungsfirmen, im jeweils anderen Land Geschäfte zu machen. Darüber sei zu wenig debattiert worden, klagten als erstes Studenten und besetzten das Parlament in Taipei. Auch die jetzt 24-jährige June Lin war dabei.
I didn't get in at the first day, because my friend got in at first, and I was afraid.
Am ersten Tag war ich nicht im Parlament, aber meine Freundin. Ich hatte Angst, dass sie nichts zu essen hat oder von der Polizei geschlagen wird. Also bin ich am dritten Tag auch reingegangen.
Rund 3 Wochen lang besetzten die Studenten das Parlament und erhielten währenddessen Unterstützung aus dem ganzen Land in Form von Essen, Getränken und immer wieder Sonnenblumen. So erhielt die Bewegung ihren Namen. Sie ist ein Sammelbecken vieler Unzufriedener, die ein Thema vereint.
The danger of those agreements is that our government tried to send us some illusion that
once. Die Regierung spielt uns vor, dass mit dem Dienstleistungsabkommen alle Probleme unserer Wirtschaft gelöst wären. Aber das ist falsch, im Gegenteil. Mehr Abhängigkeit von China könnte für die Taiwaner großen Schaden bedeuten. Aber unsere Regierung sagt nur, dass wir zurückfallen ohne das Abkommen, hinter Länder wie Südkorea. Diese falschen Botschaften sollen den Menschen Angst machen. Die Leute verdienen aber ehrliche Erklärungen.
Das Dienstleistungsabkommen mit China wurde durch den Protest der Sonnenblumenbewegung vorerst beendet. Nach der Machtübergabe soll es wieder neu diskutiert werden. Dass der Regierungswechsel zur DPP etwas ändert, glaubt die Studentin June Lin nicht.
Ich sehe keine Anzeichen dafür, dass die DPP das Dienstleistungsabkommen stoppt. Ich glaube auch nicht, dass die DPP noch für die Unabhängigkeit von Taiwan ist oder dafür, die Gespräche so lange zu unterbrechen, bis China die 1000 Raketen nicht mehr auf uns richtet. Das will die DPP nicht mehr. Sie will mit China verhandeln, nur anders als die Kuomintang.
June Lin hat wenig Vertrauen in die beiden großen Parteien. Wohl auch deshalb hat sie selbst eine kleine politische Gruppe gegründet. Nach dem Ende der Sonnenblumenbewegung. Sie und ihre Anhänger streiten für Demokratie, eine Errungenschaft, die sich die neue Generation in Taiwan nicht mehr nehmen lässt. Ihre politische Vertretung im Parlament ist die New Power Party, die auf Anhieb durch den Zuspruch der Erstwähler als drittstärkste Kraft mit immerhin 5 Sitzen einzog. Ihr Vorsitzender ist Freddie Lim, ein langhaariger Metal-Musiker, der sich für die Legalisierung von Marihuana und gleichgeschlechtlichen Ehen einsetzt. Und für die Unabhängigkeit Taiwans. Offenbar nur eine Frage der Zeit.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Demokratie auf Chinesisch. Taiwan vor dem Machtwechsel. Eine Sendung von André Zantoff. Redaktion Wolfgang Heinemann.